Querbeet, der Podcast mit praktischen Lösungen und wertvollen Tipps für deinen Garten.
Mensch, Julia, das ist ja richtig schön bunt geworden jetzt hier im Herbst bei dir im Garten.
Ja, ne? Der Garten gibt im Herbst einfach noch mal alles. So eine richtige Hülle und Fülle noch vor dem Winter. Finde ich auch. Das ist meine absolute Lieblingsjahreszeit.
Der Herbst ist deine Lieblingsjahreszeit, nicht der Frühling, wo alles blüht?
Ja, also der Frühling ist ja irgendwie außer Konkurrenz toll, wenn alles neu aus der Erde kommt. Aber ich muss schon sagen, ich habe ein großes Faible für den Herbst. Das ist nochmal so ein richtiges Farbspektakel, bevor es dann in die Ruhe geht. Finde ich einfach toll. Und was ich am Herbst eben auch so schätze, ist, dass es so eine tolle Pflanzzeit ist. Es ist nochmal richtig gute Zeit, Neues zu pflanzen. Besonders Gehölze, aber auch Stauden, die dann in Ruhe noch ein bisschen einwurzeln und dann im nächsten Frühjahr einen guten Start haben. Und man selbst muss auch nicht so schwitzen bei der Arbeit.
Ich habe schon gesehen, du hast ja bei deinen Staudenbeeten, also du hast dein Versprechen wahrgemacht aus der letzten Folge oder aus der vorletzten Folge und hast ja deine Staudenbeete gepflanzt. Was pflanzt man denn sonst so jetzt zu dieser Jahreszeit?
Ja, also der Herbst ist auf jeden Fall eine super Jahreszeit, um Gehölze noch zu pflanzen. Mhm. Also das kann man jetzt sehr gut machen und ich habe da auch noch ein bisschen was vor hier im Garten.
Was soll denn noch passieren?
Ja, siehst du hier die riesen Strauchflächen?
Ja.
Das sind alles einheimische Sträucher. Die habe ich vor 3 Jahren gepflanzt. Die sind auch ganz gut an den Start gekommen. Aber die haben schon auch, obwohl es alles einheimische Sträucher sind, ganz schön unter der Trockenheit gelitten. Und da ist auch die eine oder andere Lücke entstanden, wo es einen Ausfall gab. Und da würde ich gerne ein paar Sträucher nachpflanzen.
Ist die Auswahl schon gefallen, was genau du nachpflanzen willst?
Ein paar Sachen habe ich im Blick, aber man muss sich ja jetzt auch immer fragen, ob man das Richtige auswählt. Also nicht nur, was den Boden anbetrifft, sondern eben gerade, was die Verträglichkeit hinsichtlich Trockenheit anbetrifft. Und da muss ich mich auch noch ein bisschen weiterbilden.
Naja, da steuerst du ja gerade auf eine ganz spannende Frage zu. Also womit bepflanzen wir unsere Gärten überhaupt, damit sie angesichts des Klimawandels, anhaltender Dürre und Trockenheit attraktiv bleiben?
Ja, das ist echt eine total wichtige Frage. Und attraktiv heißt ja nicht nur schön auszusehen, sondern Bäume, Sträucher, Hecken haben ja wichtige Aufgaben in unseren Gärten. Ne? Die sind ja mit dafür verantwortlich, dass das Mikroklima in unserem Wohnumfeld stimmt. Mhm. Aber bevor wir jetzt komplett ins Thema abtauchen, jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen in unserem Podcast, liebe Gartenfreundinnen und Freunde. Wir begrüßen euch aufs Allerherzlichste aus dem Garten. Und ihr seid sicher und gut in unserem Podcast Querbeet gelandet und hört jetzt Folge Nummer 4. Wir behandeln in jeder Episode ein ganz bestimmtes Thema oder Problem im Garten und liefern euch mithilfe unserer Gesprächspartner konkrete Lösungen. Ich bin Julia Kuhlmann, Redakteurin für Gartenthemen.
Ja, ein herzliches Willkommen im Podcast auch von meiner Seite. Ich bin Bastian Rabeneck, ebenfalls Redakteur. Was die Gartenarbeit angeht, würde ich mich als höchst interessierten Einsteiger beschreiben, als Experte noch nicht so ganz. Ich bin aber immer sehr gespannt, was ich selbst hier im Gespräch mit den Profis, die wir einladen, noch lernen kann. Passend zum Thema war ich neulich übrigens mal wieder mit dem Mikro unterwegs und habe verschiedene Gartenbesitzer interviewt zur Frage, ob die Trockenheit, die seit einigen Jahren herrscht, Schäden in ihren Gärten hinterlassen hat und ob sie eben überlegen, ihre Gärten künftig klimafest zu bepflanzen. Das Ergebnis hört ihr jetzt.
Der Dürre zum Opfer gefallen ist dieses Jahr unser Rasen und der Gemüsegarten. Leider konnten wir so gut wie nichts ernten.
Wir haben einen Garten mit kompletter Südausrichtung. Da fällt sowieso dann schon mal einiges weg, weil es halt in der prallen Sonne steht.
Unser gesamter Rasen glich diesen Sommer einer Steppenlandschaft. Da war wirklich nichts mehr zu retten. Es war kaum noch ein grüner Grashalm zu sehen.
Das selbst angebaute Obst und Gemüse hat aber mehr getragen als sonst, trotz der Wärme und weniger Wasser.
Wir haben einige größere Beete angelegt und gerade so die größeren Bäume, Sträucher und Co., die sind da deutlich resistenter gegenüber den Temperaturveränderungen. Das klappt schon ziemlich gut.
Dementsprechend haben wir uns jetzt so mit klimaresistenter Umgestaltung noch nicht, wer weiß wie, befasst.
Ja, Ja, man hört es schon, Schäden durch Trockenheit und Hitze gibt es bereits reichlich überall in den Gärten. Eine Lösung, was man dagegen tun kann, ist aber bei weitem noch nicht überall angekommen. Ist eben nicht so einfach zu beantworten, was man unter den klimatischen Bedingungen derzeit pflanzen kann.
Und genau zu diesem Thema haben wir uns im Studio per Videointerview mit Barbara Gerlach unterhalten. Sie ist Gärtnermeisterin und Gartenbloggerin und ihr Herz schlägt für Gehölze.
Los geht's.
Hallo Barbara, herzlich willkommen in unserem Podcast Querbeet.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, auch von mir herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, hallo.
Barbara, du bist Gärtnermeisterin und kommst aus Drensteinfurt in Westfalen. Wie lange übst du diesen Beruf eigentlich schon aus?
So, Gärtnermeisterin bin ich im nächsten Jahr tatsächlich schon 40 Jahre. Aber ich glaube, Gärtnerin bin ich schon als kleines Kind. Ich bin in der Gärtnerei groß geworden und da gab es eigentlich nie andere Themen als irgendwie Garten und Pflanze. Also ich kenne es gar nicht anders.
Du hattest keine andere Wahl.
Nee, ich hatte keine andere Wahl, genau.
Und dein Herz gehört den Gehölzen, das wissen wir schon. Und damit erreichst du auch die Herzen vieler Gartenfans, die deinem Gartenblog unter dem Namen Hortus Vivendi folgen. Sag mal, wie kommt es dazu, dass eine Gärtnermeisterin, die ja eigentlich sehr analog und sehr geerdet arbeitet und das ja schon, wie wir gehört haben, sehr lange, plötzlich beginnt, auf Instagram zu bloggen?
Ja, das hätte ich mir selber also auch noch nicht so vorstellen können. Das kam eigentlich, weil ich mit einem Gartenblog angefangen bin. Einfach, ich hätte früher immer gern Auszubildende gehabt, um mein Wissen weiterzugeben und die so anzustecken in der Begeisterung für den Gartenbau. Und das hat sich halt nicht ergeben. Und dann kam das irgendwie mal mit diesen Blogs so ins Laufen. Und dann habe ich diesen Blog entwickelt. Um da halt wirklich dann so Sachen zu schreiben, ja, wie pflanzt man einen Baum, wie pflanzt man eine Hecke, wie wird was geschnitten, wie mache ich Gartengestaltung und solche Sachen. Und dann kommt man an Instagram eigentlich gar nicht vorbei und dann wird das ein Selbstläufer. Kann ich also nicht anders sagen. Es nimmt also noch mehr Raum jetzt ein als der Gartenblog an sich.
Jetzt ist mein Latinum ist schon eine Weile her, also ich habe das, aber es ist schon eine Weile her. Hortus Vivendi, was heißt das zu Deutsch?
Garten zum Leben.
Ah, okay. Okay.
Der Name, der ist meinem Mann eingefallen, weil halt in unserem Garten ja nicht nur ich lebe, sondern mein Mann ja auch mit seinen eigenen Ansprüchen und gut, die Kinder jetzt nicht mehr. Aber wir haben noch zwei große Hunde, die auch ihre Ansprüche haben im Garten und ihren Platz brauchen. Und dann kam das so.
Was sind denn so deine Kernthemen in dem Blog und wie tauschst du dich da aus mit deinen Followern, Fans und worüber? Was sind so die Themen?
Also ganz großes Thema sind wirklich alles das, was so um Bäume sich dreht. Und zwar ist es bei mir so, ich schwimme so ein bisschen gegen den Strom auf Instagram. Ich habe also nicht so einen durchgestylten Account, wo man so drauf guckt und denkt, oh ja, da passt so jedes Bild zum anderen. Und es sind alles schöne Bilder, sondern bei mir sieht man auch mal kaputte Bäume und zerschnittene Bäume und auch mal Gehölze, die nicht so schön aussehen. Also bei mir ist wirklich Realität auf dem Blog. Und dadurch komme ich halt mit meinen Followern unheimlich gut ins Gespräch. Und mir geht es wirklich darum, Informationen weiterzugeben, weil halt auch viel Halbwissen unterwegs ist. Sagen wir es mal so.
Dem wollen wir ja heute entgegenwirken.
Ja.
Genau. Was für Erfahrungen machst du da im Austausch mit deinen Followern? Sind das gute?
Also durchweg positive Erscheinungen. Also sowas wie so ein Shitstorm oder sowas habe ich also bis jetzt noch nie erlebt. Zumindest nicht auf Instagram. Es ist wirklich so, dass viele einfach auch dankbar sind, wenn ich denen dann so Tipps gebe. Auch wenn ich bei anderen dann mal so Bilder sehe, wenn sie dann gerade anfangen, ich muss mein Gehölz schneiden. Ich denke, oh Gott, wenn die jetzt da anfangen, dann schalte ich mich dann auch schon mal ein und sage dann so vorsichtig, kleiner Tipp von mir, wenn du das so und so machst, dann erreichst du vielleicht mehr oder weniger oder sowas in der Richtung. Und ich merke schon, dass viele da sehr dankbar sind für die Informationen. Mhm. Und ich stehe langsam rum.
Mhm. Man hat das ja auch in der Corona-Zeit ganz stark gemerkt. Die Menschen haben sich mehr der Natur und dem Garten zugewandt. Macht das sich für dich auch bemerkbar auf diesem Medium? Gibt es eine neue Wertschätzung für den Garten und damit vielleicht auch für deinen Beruf?
Also eine neue Wertschätzung für den Garten gibt es auf jeden Fall. Da sind schon sehr viele, die jetzt anfangen, auch sehr viele junge Leute, die also wirklich auf ihrem Balkon anfangen, in Blechdosen Gemüsepflanzen zu ziehen. Also bei denen fängt es meistens mit Gemüse an, weil man das ja auch essen kann dann. Also da ist schon viel unterwegs. Viele junge Familien, die einen Schrebergarten haben und da drin aufgehen. Dieses Spießige ist weg vom Schrebergarten. Also das ist schon spannend. Und viele, die sich Gedanken drüber machen, was pflanze ich denn auch im Garten, damit es möglichst auch was für die Natur ist. Also nicht nur Pflanzen, sondern auch die Tiere kriegen immer eine größere Wertschätzung.
Da sind wir eigentlich schon beim Kernthema der heutigen Podcast-Folge. Also es soll um klimaresistente Gehölze gehen. Wie kann ich vielleicht auch einen Garten umgestalten und wie kann er eben klimaresistent sein und bleiben? Du giltst ja als Expertin auf dem Gebiet. Wie bist du da hingekommen, dass gerade das dein Kerngebiet geworden ist?
Ich würde mal sagen, aus eigener Erfahrung auch, ne? Weil wir haben ja selber einen großen Garten und wir haben genau die gleichen Probleme wie alle anderen. Und wenn man so in den Medien guckt und so überall, dann stehen immer so die Stauden im Vordergrund, ne? Also wir brauchen klimaresistente Stauden, trockenheitsresistente Stauden. Aber Stauden, denke ich, Stauden haben viel kürzeres Leben, die können sich viel schneller anpassen. Da gibt es auch unwahrscheinlich viel, was man ausprobieren kann, ist auch nicht so teuer. Aber Gehölze und Bäume sind eigentlich für den Garten gerade bei dieser Klimakrise viel, viel wichtiger, weil sie das Kleinklima im Garten verändern. Mhm. Die senken die Temperatur, die bringen Feuchtigkeit rein, die produzieren Sauerstoff. Und da wird nach meiner Meinung her viel zu wenig drauf geachtet in den Gärten. Und die stehen auch nicht genug im Fokus, finde ich.
Obwohl Gehölze ja Anschaffungen fürs Leben sind, richtig?
Ja.
Also das ersetzt man ja nicht mal so schnell, ne?
Naja, aber da machen sich viele, glaube ich, nicht so Gedanken drum. Die denken dann schon, das passt schon so. Und es wird auch oft gesagt, dass Gehölze halt irgendwie, die wachsen schon. Oder Bäume werden runtergekappt, geschnitten, das wächst alles schon wieder. Und da fehlt Bewusstsein für die Bäume.
Ja, man merkt jetzt ja auch schon nach dem, ich glaube, dritten Dürresommer in Folge, viele Bäume stecken das einfach nicht mehr weg, ne?
Ja. Worauf, wir werden auch sehr viele Bäume verlieren.
Um denen jetzt mal vielleicht entgegenzuwirken, was kann man denn beachten als Gartenbesitzer? Wenn ich mir jetzt einen Baum, ein Gehölz aussuche, worauf muss ich achten bei der Anschaffung, um meinen Garten vielleicht klimaresistenter zu gestalten?
Also wichtig ist dabei, dass ich mir erstmal den Boden im Garten genau angucke, dass ich weiß, was habe ich denn für Standortfaktoren? Denn nicht jeder Baum, wo man sagt, der braucht wenig Wasser, wächst auch auf schwerem Boden zum Beispiel oder wächst auf leichten Boden. Und der Boden und die Bodenbearbeitung im Garten ist das A und O für ein gesundes Wachstum. Also das muss ich mir erstmal genau angucken. Was habe ich für einen Boden? Was habe ich für Bedingungen? Und dann muss ich schauen, dass ich da den passenden Baum zubekomme. Da gibt es auch so ein paar Hilfen zu. Also das Problem ist ja, dass viele dann im Internet schauen, geben dann ein, irgendwie Klimabäume, klimaresistente Bäume, kriegen dann irgendwas und wissen gar nicht, ob sie wirklich eine richtige Adresse bekommen haben mit den wirklich richtigen Informationen. Und da kann ich nur empfehlen, dass man da wirklich bei den Baumschulen guckt, bei denen man jetzt als Privatmann gar nicht kaufen kann, aber die haben eine sehr gute Homepage mit unheimlich tollen Informationen. Da kann man wirklich gucken und kriegt Informationen über Klimabäume. Und wo schon ganz lange geforscht wird für Klimabäume, das ist die Lehr- und Versuchsanstalt in Veichshößheim. Da kann man also auch gucken und kriegt da Listen von Klimabäumen. Und bei denen ist man schon mal auf sicherem Gelände. Also wir können keine Garantie dafür geben, dass diese Bäume wirklich die nächsten 40 Jahre durchhalten, weil wir nicht wissen, was kommt. Aber das sind Bäume, die schon mal getestet worden sind über Jahre hinaus, gerade die in Veichshößheim, in verschiedenen Standorten, und die haben schon Stressteste hinter sich. Da kriegt man also zum Beispiel gute Informationen.
Du hattest ja eben schon gesagt, dass nicht jedes Gehölz auf jedem Boden gleichermaßen gedeiht. Auch wenn es jetzt sich um ein klimaresistentes Gehölz handelt, sollte ich ja immer erst schauen, was für einen Gartenboden habe ich. Kannst du für Laien einmal sagen, wie man seinen Boden prüft? Also was für einen Boden habe ich? Wie kann ich das recht einfach sehen, ohne da eine umfangreiche Messung vornehmen zu müssen?
Also erstmal ist es so ein bisschen, komme ich immer in den Boden rein? Ist der immer zu bearbeiten? Habe ich jetzt einen Boden und wohne zum Beispiel in einem Bördegebiet, also so Soesterbörde, Hildesheimer Börde, dann habe ich einen Boden, den ich immer bearbeiten kann, der ist super, da kannst du fast alles pflanzen. Habe ich aber so einen Boden wie wir im Garten, wo ich im Sommer Risse drin habe, der steinhart ist, und im Winter ist der so nass, dass ich den Spaten nicht wieder auskriege, weil der da von oben festgehalten wird, dann habe ich halt einen schweren, schnell vernässten Boden. Das ist jetzt was ganz anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel Lüneburger Heide habe und ich habe einen Sandboden. Mhm. Also das ist schon mal so eine Sache, wie kann ich den Boden bearbeiten? Ist er leicht zu bearbeiten? Ist er schwer zu bearbeiten? Und dann kann man auch einfach eine Fingerprobe machen. Wenn so ein Boden so schwierig ist, wie so Töpferton, dann habe ich einen tonigen Boden. Habe ich einen Boden, der so ein bisschen vor sich hin bröselt, dann kann es ein lehmiger Sand sein. Und habe ich einen Boden, der wirklich nur rieselig ist, dann habe ich Sand. Und dann besteht immer noch die Möglichkeit, eine Bodenprobe zu machen. Also hier in Nordrhein-Westfalen kann man die zur Landwirtschaftskammer schicken und dann kriegt man eine genaue Analyse. Diese Bodenproben kosten meistens so um die 30 Euro.
Und mit der Information, wenn ich weiß, wie mein Garten beschaffen ist, welche Bodenbeschaffenheit es gibt, damit kann ich dann auch zur Baumschule gehen und sagen, so und so ist es. Ja. Und dann bekomme ich eine Empfehlung wahrscheinlich auch.
Ja. Ja, und wenn das halt hiesige Baumschulen sind, dann kennen die auch den Boden, der da so im Umkreis ist. Und dann sagen die genau, oh, Rinkerode ist Kalkmergelboden. Da kannst du keine Sumpfeiche pflanzen. Wächst nicht. Zu hoher Kalkgehalt.
Ja, okay. Ja,
also die hiesigen Baumschulen, die kennen sich dann schon ganz gut mit aus.
Okay, und dann habe ich das passende Gehölz gefunden und dann geht es an die Pflanzung. Worauf ist denn da zu achten?
Ja, das ist so das A und O. Damit gebe ich diesem Gehölz den guten Start ins Gartenleben. Der soll sich ja schließlich wohlfühlen in meinem Garten. Und oft sehe ich es halt immer noch, dass dann so ein Loch gemacht wird, gerade so groß wie der Ballen ist. Dann wird der Baum da so gerade eben reingesetzt und dann wird irgendwie ein bisschen zugekippt, fest angetreten, weil das wird einem ja immer gesagt, dass man das fest antreten muss. Und dann soll der arme Baum wachsen, weil es ja ein Klimabaum, der braucht kein Wasser und dann funktioniert ja alles von alleine. Und das klappt so leider nicht. Also auch die Klimabäume, also jede Pflanze, egal was es für eine ist, braucht eine unheimlich gute Pflanzung. Und dafür ist es wichtig, dass ich ein großes Pflanzloch mache. Bleiben wir jetzt mal beim Baum, die haben ja meistens einen großen Ballen. Dann mache ich also ein Pflanzloch, was mindestens doppelt so breit und doppelt so tief ist. Und je schlechter der Boden da unten drunter wird, und das merkt man beim Graben, umso tiefer muss das Loch sein. Und wenn ich einen ganz schlechten Boden unten habe, dann ist es ganz gut, wenn ich die Erde, die ich da raushole, gleich sortiere, also den guten Boden von oben auf eine Ecke und je schlechter der Boden wird, da unten auf eine andere Ecke und mir dann vielleicht Pflanzerde oder guten Mutterboden, Kompost dazu hole, um die Erde zu verbessern. Ich darf aber nicht den Baum jetzt pur in so Pflanzerde reinsetzen, weil dann würde der stehen irgendwie in so einem Loch, sondern ich muss das mit der bestehenden Erde vermischen. Und auch gucken, dass ich auch den Rand vom Loch noch mal ein bisschen auflockere. Weil das Wichtigste, was eine Pflanze braucht, das ist jetzt nicht Stickstoff oder Phosphor oder Kalium im Boden, sondern das ist Luft. Ohne Luft kann eine Pflanze keine Wurzeln machen. Und in einem guten Gartenboden sollte ungefähr 30% Luft enthalten sein.
Also ist die größte Gefahr eigentlich, dass der Boden zu stark verdichtet ist auch, ne?
Ja.
Ist das denn überall der Fall? Also kann diese Gefahr der Verdichtung, kann die auch in Sandboden entstehen? Weil da stelle ich mir eigentlich vor, der ist sehr locker.
Nein, man kann auch durch Baufahrzeuge bei einem Neubau zum Beispiel einen Sandboden so verdichten, dass der wie Beton wird.
Ah, okay, ja.
Vielleicht kennt ihr diese wassergebundene Wegedecke. In Parks hat man die oft. Sieht so aus wie Sand. Und das ist Sand. Und der wird durch Maschinen so fest verdichtet, dass er begehbar ist.
Und da wird kein Baum mehr wachsen wahrscheinlich.
Nee. Und das ist gerade bei Neubauten, ich sag mal, ich habe ja noch nie einen Neubau erlebt, wo keine Bodenverdichtung da gewesen ist. Mhm.
Das heißt, das A und O ist halt zu prüfen, ob der Boden gut locker ist und ihn auch noch weiter zu lockern, das Pflanzloch groß genug auszuheben und den Baum mit genug Luft, um die Wurzeln zu pflanzen.
Ja, dann kommt noch dazu, jetzt ist ja unter dem Ballen, unter dem Baum ist ja jetzt ganz lockere Erde und die sackt im Laufe der Zeit zusammen. Und für einen Baum ist tödlich, wenn der zu tief sitzt. Mhm. Also ist da immer wichtig, je größer, je tiefer das Loch ist, umso höher muss ich den Baum setzen. Also ich setze die Bäume immer so 5-6 Zentimeter höher, als die Erde drumherum ist, als das normale Gartenniveau ist. Dann kann der in Ruhe nachsacken und steht nachher nicht in so einer Kuhle. Und dann muss er natürlich gut angebunden werden und dann ist die Pflege in den ersten paar Jahren. Und das ist halt unheimlich wichtig, gerade da die richtige Bewässerung zu machen.
Wie gießt man denn richtig?
Also wichtig ist, dass nicht jeden Abend so ein bisschen gegossen wird und schon gar nicht mit so einer Sprühpistole, sondern Bäume brauchen durchdringendes Wasser, einmal in der Woche. Man muss sich vorstellen, ich will ja den Baum erziehen, dass er sich nachher selber mit Wurzeln, mit Wasser versorgt über die Wurzeln. Das heißt, ich muss so viel Wasser reingeben, dass das Wasser durch den Ballen bis nach unten unter den Ballen zieht, dass das da ist und die Wurzeln dann von dem Baum da unten reingehen, um sich Wasser zu holen. Und das sind im ersten Jahr so Pi mal Daumen, sind das so 100 Liter pro Woche. Einmal. Also jetzt nicht jeden Abend 10 Liter, sondern einmal pro Woche 100 Liter.
Und das also nicht so, wie man seine Blumen sonst gießt, jeden Abend so ein bisschen, sondern einmal richtig drauf.
Ja, ganz genau. Okay. Einmal wirklich durchdringend. Und das sollte man die ersten 1 bis 2 Jahre machen. Und dann nachher schleift sich das so ein bisschen aus. Also bei Bäumen sagt man schon, bei Neupflanzungen so 3 bis 5 Jahre sollte man noch zusätzlich bewässern, aber es immer weniger werden lassen. Also so 3. bis 5. Jahr sagt man dann so alle 14 Tage, alle 3 Wochen. Immer so ein bisschen abhängig vom Boden, vom Wasser, vom Klima, ne, wie verregnet der Sommer ist. Das sind alles so Sachen, die dazukommen.
Ich bin ja jetzt schon so gespannt, was wir pflanzen sollen. Aber vorher würde ich dich nochmal nach dem Pflanzzeitpunkt fragen. Denn wir haben ja jetzt Herbst und würden unseren Hörerinnen und Hörern gerne empfehlen, jetzt noch zu pflanzen. Liegen wir damit richtig?
Ja, ihr liegt damit absolut richtig. Also der Herbst ist für Gehölze die beste Pflanzzeit. Es ist so, dass die Wurzeln, dass der Baum ja jetzt praktisch in seinen Ruhezustand geht. Das heißt, die Blätter sind oben abgefallen, da braucht er sich nicht drum zu kümmern. Aber bis zu einer Bodentemperatur von 7 Grad macht er immer noch Wurzeln. Nicht so viel wie im Sommer, aber er macht immer noch Wurzeln. Und wenn es dann im Frühjahr losgeht mit dem Wachstum, dann hat er schon Wurzeln gemacht und kann sich viel mehr auf die Blätter konzentrieren. Wenn man jetzt im Frühjahr pflanzt und der Baum muss oben Wurzel, also oben Blätter machen und unten Wurzeln machen und wir haben dann ein trockenes Frühjahr, da kriegt er echt Stress. Und dann kann es sein, dass das geht.
Und wir hatten ja nun wirklich trockene Frühjahre in den vergangenen Jahren.
Ja, das würde ich immer bevorzugen. Haben wir früher schon so gemacht, kenne ich von meinem Vater nicht anders. Sobald die Blätter von den Bäumen sind, wird gepflanzt, ist die beste Zeit. Hm. Aber es ist ja so, oft ist ja im Herbst dann schäbiges Wetter und dann ist das nass und regnerisch und man kriegt immer, kommt aus dem Gummistiefel nicht mehr raus. Und dann hat sich das immer mehr ins Frühjahr verlagert, weil da schöneres Wetter ist. Aber mittlerweile merken viele, dass das nicht so der richtige Weg ist, dass jetzt die viel bessere Pflanzzeit ist. Hm. Und man kann pflanzen, solange wie der Boden nicht gefroren ist. Also Gehölze die ganze Zeit durch. Bei Stauden höre ich eher auf. Wenn ich da in den Töpfen nichts mehr sehe, dann sind die im Tiefschlaf und dann wird da auch nichts mehr von gepflanzt.
Mhm. Aber mit den Gehölzen können wir noch bis in den Winter gehen.
Ja.
Super.
Wunderbar. Dann sollten die Leute jetzt alle rausrennen, wenn sie das hören und anfangen. Und die Leute müssen natürlich auch alle wissen, was sie denn jetzt pflanzen sollen angesichts der neuen Trockenheit der vergangenen Jahre. Also da gibt es ja sicherlich nicht die Pauschallösung, was man jetzt pflanzen soll. Aber hast du ein paar Tipps für uns, für große und vielleicht auch für weniger große Gärten? Was gibt es da alles?
Ja, also da fangen wir mal mit den Kleingärten an, weil zumindest hier bei uns im Raum werden die Gärten leider Gottes immer kleiner. Also was man da gut pflanzen kann als kleinbleibende Bäume sind Zieräpfel und Zierkirschen. Da gibt es also eine sehr große Auswahl. Und bei Baum rede ich dann immer davon, also 1,80, 2 Meter Stamm mit Krone. Also nicht so ein kleines Ding, sondern wirklich, wo man auch drunter hergehen kann. Feldahorn ist ein Gehölz, was super gut funktioniert. Und Rotdorn gehört mit dazu. Dann kann man auch Apfeldorn pflanzen und Weißdorn. Also solche Sachen, die funktionieren in kleinen Gärten super gut. Und wenn wir mal gehen zu Gehölzen, also zu kleineren Gehölzen, was also ein tolles Gehölz ist, ist der 7 Söhne des Himmels. Strauch. Der ist also jetzt so im Kommen seit ein paar Jahren. Der kommt sehr gut mit der Trockenheit auf und kommt auch mit verschiedenen Böden klar. Der ist wirklich toll, blüht sehr spät und hat eine tolle Rinde, die sich so ein bisschen abfasert. Ist also auch ein sehr schönes Winterprofil. Das ist also auch ein Gehölz, was mal ganz spannend ist im Garten. Und bei größeren Gärten, also Walnuss, Esskastanie sind absolut die Gewinner der Klimaveränderung. Die kommen sehr gut mit der Trockenheit klar und vor allen Dingen auch mit der Hitze, weil das ist ja nicht nur die Trockenheit, sondern wir haben ja auch schnell mal so an die 40 Grad und das muss so ein Blatt auch erstmal aushalten, dass es dann nicht verbrennt. Eichen kommen gut klar, weil die unheimlich tief wurzeln und da gibt es auch mittlerweile andere Eichen, also jetzt nicht nur unsere Eichen, Traubeneiche, Stieleiche, sondern da gibt es zum Beispiel auch die Sumpfeiche, die aber gar nicht im Sumpf stehen muss, die man gut pflanzen kann. Und es kommen auch immer mehr Eichen aus Frankreich drüber. Auch im Wintergrüne Eichen gehören dazu, die diesem neuen Klima ganz gut angepasst sind. Und Gingo, der hat die Eiszeit schon überstanden, ne? Der scheint auch mit der Hitze klarzukommen. Und was ich auch sehr schön Baum finde, ist Cleditia, der Lederhülsenbaum. Das ist so ein Baum mit so einem lichten Schatten, der also bei uns mit unserem schweren Boden auch super gut klarkommt. Das sind dann aber wirklich Gehölze für größere Gärten. Maulbeere. Maulbeere ist auch ein Gehölz, was aus dem italienischen Bereich kommt. Und auch die kommen unheimlich gut damit klar.
Klingt super. Hast du vielleicht auch noch einen Tipp für einen schattigen Platz im Garten?
Also ich sag mal so, unterm Walnussbaum sitzt sich auf jeden Fall immer gut, weil da hat es keine Mücken. Der Walnussbaum, der strömt irgendwas aus, was die Mücken nicht mögen. Ist mir sehr
sympathisch. Das ist interessant.
Ja, so diese Gerbsäure, die da drin ist. Ne? Und Esskastanie ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil wenn man da nachher diese stacheligen Dinger auf den Kopf kriegt, ist das vielleicht nicht so gut. Man kann aber auch gut, gerade in den kleinen Gärten ist das ja problematisch, denn bis diese kleinen Bäume wirklich einen Schatten werfen, dauert das. Man kann auch gut mit Dachplatanen arbeiten. Da hat man sehr schnell in Neubauten ganz schnell einen Schatten. Und das ist ein wesentlich schönerer Schatten und ein gesünderer Schatten als ein teurer Sonnenschirm.
Oh, ganz bestimmt. Und dann würde mich noch interessieren, hast du selbst auch Lieblingsgehölze oder ein Gehölz, das du ganz besonders gerne magst?
Ja, das sind immer die, die im eigenen Garten überhaupt nicht wachsen wollen.
Ist ja wie bei uns.
Ja, es ist, also bei mir ist es der Zimtahorn. Ich habe es also wirklich dreimal versucht mit unheimlich großem Aufwand. Aber der Boden, den wir haben, der ist für Zimtahorn einfach nicht geeignet.
Welchen Boden mag der denn?
Der mag einen etwas fluffigeren Boden. Das ist eigentlich so ein Gehölz, was so aus dem Waldrand kommt. Ne? Und der mag einfach einen leichteren Boden. Und das haben wir hier bei uns nicht. Wir haben einen richtig schweren, harten Boden.
Würde der sich in meinem Sandboden wohlfühlen oder ist ihm das dann auch schon wieder zu sandig? Das würde gehen.
Da würde er sich eher schon wohlfühlen.
Ich sehe schon, du bist Bäume pflanzen bei
da
dir.
Da weiß ich doch, was ich in diesem Herbst, Winter noch mache.
Ja.
Da gibt es sowieso noch Pflanzpläne bei mir. hast du Erfahrungen selbst schon gesammelt mit Gehölzen, die vielleicht auch schon in vielen Gärten sind aktuell, die gut mit der Trockenheit zurechtkommen, die man also guten Gewissens weiter pflanzen kann?
Also das sind zum Beispiel Rosen. Also Rosen kommen super gut klar, sowohl mit der Hitze als auch mit der Trockenheit. Mhm. Die ersten Jahre muss man so ein bisschen mehr gießen, aber nachher gehen die mit ihren tiefen Pfahlwurzeln unheimlich gut runter. Das klappt also richtig gut. Und dann ja dieser Sieben Söhne des Himmels, weil den habe ich jetzt bei uns bestimmt schon 6-7 Jahre stehen und er kriegt keine zusätzliche Bewässerung im Sommer. Der steht absolut trocken, direkt an der Straße, wo es auch heiß wird. Der kommt sehr gut damit klar. Tamariske. Ein Gehölz, was ich als Kind verkauft habe und was dann komplett aus der Mode war und jetzt wieder kommt, weil es damit klarkommt. Und Kornelkirsche, Cornus Mars, auch ein Gehölz, was keine Probleme macht bis jetzt.
Ja, gut zu wissen.
Dann mache ich jetzt mal den dritten Bereich auf. Über Hecken wird ja auch viel diskutiert, also sind ja nun mal auch Gehölze. Wie stehst du zu dem Thema? Gibt es da auch bestimmte klimaresistente Hecken, wie vielleicht ein Kirschlorbeer?
Also Kirschlorbeer ist ja so ein Gehölz, was ich so gar nicht als Hecke mag, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, Kirschlorbeer ist ein tolles Gehölz, wenn man es einzeln stillt, wenn es wachsen darf, weil der hat ja ganz dicke Stämme und Pflanzen, die viele dicke Stämme machen, eignen sich normalerweise überhaupt nicht als Heckenpflanze.
Ah, okay.
Aber er ist halt preiswert, er macht schnell dicht, er ist immer grün, er ist unkaputtbar, da kannst du mit dem Bagger drüber fahren, dann kommt das Ding noch zurück und deswegen ist er immer mehr gepflanzt worden. Aber ich persönlich mag ihn als Heckenpflanze so überhaupt nicht. Er kommt aber mit dem Klima klar. Da will ich jetzt nichts gegen sagen, dass er das nicht packt. Den einzigen Kirschlorbeer, den ich lieber mag, das ist der portugiesische Kirschlorbeer, der Prunus lusitanica. Der hat einen Laub wie ein kleiner Lorbeer, also wie der Küchenlorbeer. Und der ist auch viel kleinteiliger mit seinen Ästen, viel zarter verästelt. Und den kann man gut als Hecke schneiden.
Mhm.
Der kann auch nicht groß werden. Also in Schottland habe ich den gesehen. Da war der so 5-6 Meter hoch.
Aber ökologisch nützt Kirschlorbeer insgesamt nicht so richtig, ne?
Nicht so wirklich.
Hätten wir denn da auch noch ein paar Alternativen?
Ja, also was an immergrünen Hecken wird es ein bisschen schwierig, weil die ganzen Sachen wie Lebensbaum und Scheinzypressen, die kommen mit der Hitze nicht mehr so gut klar. Da werden wir zusehends Schwierigkeiten bekommen. Eibe ist ja heimisch. Eibe kommt gut damit klar. Sie darf nur nicht zu nass stehen. Das mag sie überhaupt nicht. Also nasse Füße ist nichts für eine Eibe. Da kann eine große Eibenhecke innerhalb kürzester Zeit kaputt gehen. Mhm. Es gibt da mal so ein paar Hecken, die eigentlich sehr selten gepflanzt werden. Zum Beispiel Weißdorn ist eine ganz, ganz tolle Hecke. Nur so beim Schneiden hat man natürlich echt Probleme mit den Dornen. Die ist schon ein bisschen fies beim Schneiden. Mhm. Aber als Hecke ist die schnittunempfindlich. Da kann man alles Mögliche rausmachen. Kannst du Wolkenschnitt machen, du kannst sie schmal halten, du kannst sie breit lassen. Sie blüht auch als Hecke. Nicht natürlich so viel, wie sie blüht, wenn sie frei steht, aber sie tut's. Und Feldahorn geht super als Hecke und Kornelkirsche ebenfalls. Mhm.
Was Wolkenschnitt ist, das klären wir denn in einer anderen Podcast-Folge.
Ja, genau, den Wolkenschnitt musst du uns nochmal beibringen.
Also ich sag mal so, wir Deutschen haben ja beim Heckeschneiden immer eine eingebaute Wasserwaage, ne?
Ja, kenne ich.
Ja, die kennst du. Und die anderen Länder, so Holland und England, die sind da also wesentlich kreativer und die schneiden dann ihre Hecken auch schon mal ja so buschig, ne? So wie so Wolken halt, ne? Also ganz unregelmäßig und organisch.
Ja, okay.
So. Oder gehen auch mal hoch und wieder runter. Man muss ja jetzt nicht Türmchen schneiden oder so, aber ich finde, wir könnten da ein bisschen kreativer werden.
Bisschen mal. Lockerer.
Spannend.
Bisschen lockerer.
Da gehen wir mal auf Gartenreise.
Jo, genau.
Du hast ja eben schon auf die Thuja- und Scheinzypressenhecken hingewiesen. Also die sehen ja wirklich zum Teil fürchterlich aus. Ne? Gibt es noch mehr Gehölze, die viel verwendet werden und die den Wandel jetzt so nicht packen werden?
Ja, die über alles geliebte Bauernhortensie. Also bei Bauernhortensien sehe ich sehr schwarz. Mein Hortensie heißt botanisch Hydrangea, kommt von Wasser, Hydro. Das sind Wassersäufer. Und die Bauernhortensien, die werden, wenn sie nicht gerade an einem Teich oder an einem Fluss stehen, haben es extrem schwer. Die kommen damit einfach nicht klar. Und ich bin nicht dafür, dass man ständig die ganzen Gehölze zusätzlich noch gießt. Also die halten es nicht aus und was schwierig werden könnte, ist der schöne Blütenhartriegel, der Cornus Cusa, den es ja in ganz vielen tollen Sorten gibt. Also wenn der nicht optimal steht und wirklich eine gute Versorgung hat, dann kriegen die Probleme. Bei uns hier bei dem schweren Boden ist es der Lebkuchenbaum, der große Probleme bekommt. Und da bin ich schon sehr, sehr zurückhaltend geworden mit dem Pflanzen, muss ich wirklich sagen. Und ja, Birke, unsere normale Birke, die ja im Münsterland hier prägend ist, die machen ja alle einen Abgang, die würde ich auch nicht mehr pflanzen. Himalaya-Birke, überraschenderweise funktioniert noch überall gut. Die scheint das besser zu verkraften, aber die normale Sandbirke hält es nicht durch. Die ist auch ein Säufer. Man sagt ja oft, die kommt mit Trockenheit klar, aber so eine große Sandbirke ist ja ein Flachwurzler und die braucht an einem richtig heißen Sommertag bis zu 400 Liter pro Tag.
Ich als Birkenallergiker stehe dem jetzt erstmal positiv gegenüber.
Okay, das ist natürlich was anderes. Ne?
Aber sie dir in die Hand, der Klimawandel. Ja. Ich sehe schon.
Und Buche. Buche tut es ganz schwer.
Okay.
Wird nicht durchhalten.
Wird auch schwierig für die Buchenhecken, die beliebten?
Ja, ich befürchte es. Ich sehe das bei den Buchenhecken im Moment noch nicht, weil die ja kleiner sind und vielleicht schaffen die das dadurch länger. Aber die großen Buchen, also so unsere prägenden Buchenwälder, also wenn da nicht irgendwas passiert, wo ich nicht weiß, was es sein könnte, werden wir die Buchenwälder verlieren auf Dauer. Mhm. Die packen das nicht.
Dann richten wir doch den Blick lieber auf Gehölze, die uns erfreuen, auch bei dieser neuen Trockenheit. Also für mich ist jetzt schon mal klar, ein Sieben Söhne des Himmels Strauch steht auf der Wunschliste ganz oben,
schon
allein wegen des Namens. Und Zimtahorn sollte ich doch vielleicht auch bekommen. Und dann schaue ich mal, was ich noch alles im Herbst pflanze, denn ich habe auch noch ein paar trockene Stellen in einer Strauchfläche und da werde ich in diesem Herbst, Winter noch nachpflanzen.
Ja, super, dann haben wir auf jeden Fall dir schon mal geholfen.
Und ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern auch.
Dass beide Gehölze freistehen. Also nicht so in so eine Hecke pflanzen, sondern das sind beides Solitärgehölze, die gerne Platz um sich herum haben und auch wirken. sollten.
Kann ich Ihnen gewähren. Ich suche einen schönen Platz aus. Super. Ja, Barbara, vielen, vielen lieben Dank für dein ganzes Wissen, das du heute mit uns geteilt hast. Und wir wünschen dir und deinem Blog Hortus Vivendi alles, alles Gute. Ich denke, wir haben wirklich viele Anregungen bekommen, wie wir unsere Gärten durch Gehölze bereichern können, die dem Klimawandel standhalten. Ganz, ganz lieben Dank.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, uns auch. Vielen Dank, genau.
Dann tschüss, Barbara.
Ciao, ciao.
Ja, tschüss.
Das waren nun viele, viele Infos von Barbara Gerlach über klimastarke Gehölze. Und damit ihr, liebe Gartenfreundinnen und Freunde, die Übersicht behaltet, fassen wir an dieser Stelle des Podcasts immer noch mal die drei wichtigsten Aspekte und Tipps der Folge zusammen. Erstens, das A und O bei der Pflanzung von Gehölzen ist die Auswahl des richtigen Gehölzes für den jeweiligen Boden. Außerdem ist eine tiefgründige Lockerung des Bodens wichtig. Zweitens, Herbst und Winter sind die richtige Pflanzzeit, weil die Gehölze dann bis zum Frühjahr schon Wurzeln gebildet haben, die ihnen helfen, im trockenen Frühjahr zu bestehen. Drittens, es gibt viele klimastarke Gehölze, über die man sich in Gärtnereien informieren sollte. Es sind einheimische Gehölze darunter, aber auch Gehölze aus anderen Ländern, die eigentlich immer schon mit Trockenheit zurechtkommen mussten. Das war Folge Nummer 4 unseres Garten-Podcasts Querbeet. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Und wenn ihr eine Frage oder ein Problem rund um das Thema Garten habt, wie immer, meldet euch gerne bei uns.
Wir finden eine Antwort auf eure Frage. Schreibt entweder eine Mail mit eurem Namen und eurer Frage an j.kuhlmann@noz.de oder meldet euch bei unserer Podcast-Hotline unter der Telefonnummer 0541 310 377. Wenn das jetzt zu schnell war, findet ihr die Kontaktmöglichkeiten auch nochmal im Infotext zu diesem Podcast. Noch viel mehr Wissenswertes rund um das Thema Garten könnt ihr übrigens auch in meinem Garten-Newsletter lesen. Die Anmeldung für dieses Angebot findet ihr auf den Webseiten der Zeitungsverlage von NOZ, SHZ und SVZ. Den Newsletter könnt ihr kostenlos abonnieren und erhaltet ihn dann einmal im Monat.
Den Podcast Querbeet findet ihr übrigens nicht nur auf allen Portalen und in den Apps unserer Zeitung, sondern auch auf Streaming-Portalen wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. So, und jetzt geht's sicherlich erstmal wieder an die Arbeit, oder Julia? Hast du dir schon überlegt, welche klimastarken, das Wort klimastark habe ich ja heute gelernt, also welche klimastarken Gehölze du bei dir pflanzen willst?
Also erstmal freue ich mich sehr, dass ein paar der empfohlenen Gehölze, Zieräpfel zum Beispiel, schon vielfach in meinem Garten beheimatet sind. Aber durch das Gespräch eben mit Barbara bin ich jetzt schon Feuer und Flamme, auf jeden Fall einen Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch als Solitär zu pflanzen.
Okay.
Und warum sollen eigentlich nicht ein paar weitere Rosen die entstandenen Lücken hier und dort füllen? Die sind ja schließlich mit ihren tiefgehenden Wurzeln auch Klimagewinner. Und bereits auf der Pflanzliste länger schon stehen noch Pfaffenhütchen, Faulbäume und rote Heckenkirschen für diesen Winter.
Ich merke schon, das wird wieder ein Großprojekt. Bis zur nächsten Folge, die dann im Dezember kommt, sind wir vielleicht hier fertig. Mal sehen. Ich sage auf jeden Fall schon mal bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Pflanzen an unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, Bastian, aber eins muss ich dir noch ganz schnell mit auf den Weg geben.
Ja, was denn?
Wir werden im Garten nie fertig, aber das macht nichts. Oder besser gesagt, das ist ja gerade das Schöne. Also, wir wünschen euch viel Spaß im Grünen und bis ganz bald.
Ja gut, der Weg ist das Ziel, ne?
So ist es.
Ciao.
Ciao.